Ich habe mir zum Entspannen natürlich einen Tee gemacht, aber eigentlich ist es ein Glühwein.
Die seltsamen Nerds sind die komischen.
Also wenn ich jetzt Bundeskanzlerin wäre.
Also für manche ist diese Formulierung 30% Bio nahe an einer Utopie.
Es riecht nach Bäumen, vielleicht nach Wald.
Also wenn wir das schaffen würden, das wäre ja der Wahnsinn.
Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Am Jahresende machen sich ja viele Vorsätze für das nächste Jahr. Ich natürlich auch. Leider meist wenig erfolgreich und eigentlich sind es auch immer die gleichen Sachen. Mehr Sport, weniger Schokolade. Das ist natürlich utopisch. Das wisst ihr spätestens seit der Schoko-Nikolaus-Folge. Ich glaube, dass sich die meisten unrealistische oder utopische Vorsätze machen. Ich persönlich habe halt schon ein gutes Gefühl, wenn ich mir nur vorstelle, dass ich nächstes Jahr jeden Tag um 5 aufstehe, Yoga mache, meditiere und statt Schoki nur Trockenobst esse. Aber ja, tief im Inneren weiß ich natürlich, dass das Quatsch ist. Warum nehme ich es mir dann eigentlich vor? Im April, also ist schon ein bisschen her, habe ich in der Taz einen Artikel gelesen zum Thema Training für den Utopiemuskel. Dazu war auch noch ein Trainingsprogramm abgedruckt. Also wie man quasi lernt, utopisch zu denken. Ich liebe ja Trainingsprogramme, weil man da einen Plan bekommt, den man dann so wunderbar verwerfen kann. Ich mache auch gern selbst Pläne, nur um sie dann zu verwerfen. Aber allein das Planen und darüber nachdenken macht mir solchen Spaß, dass es mir trotzdem was bringt, auf eine Art. Und da dachte ich mir, wer liebt Trainingspläne noch mehr als ich? Richtig, Tammy. Tammy hat das Utopie-Training mal ausprobiert. Gestartet wird der Plan mit dem sogenannten Check-in.
Ich beschreibe jetzt einfach mal meinen Check-in. Also, ich lese es der Vollständigkeit halber immer noch mal vor. Vielleicht werde ich auch verschiedene Versionen aufnehmen, weil ich habe mir zum Entspannen natürlich einen Tee gemacht, aber eigentlich ist es ein Glühwein. So, egal, Check-in Nummer 1. Wie geht es dir? Eigentlich schon gut. Was kannst du tun, um dich noch besser zu fühlen? Mach dir einen Kaffee oder die Kerze an, die du zum Entspannen brauchst. Die Aufgabe heißt chillen total. Ja, habe ich übertrieben. Ich habe gedacht, ja, eine Kerze anzünden kann man machen. Vielleicht aber auch einige, ich sag mal einige. Naja, und mir halt noch einen Tee gemacht. Wir können auch diese Version verwenden. Naja, und mir halt auch noch einen Glühwein gemacht. Ja, ich chill jetzt einfach. Und damit habe ich doch dann schon den ersten Punkt erledigt, würde ich sagen.
So, bevor Tammy zu Punkt 2 kommt, klären wir erstmal noch, was eine Utopie überhaupt ist. Auf Griechisch bedeutet Utopie ohne Ort. Letztendlich ist es eine Zukunftsvorstellung, die zum Beispiel politische oder soziale Aspekte einbezieht. Es geht um ein Wunschbild, das man sich von der Zukunft macht. Also ein ideales Bild, wie es laufen sollte. Das Gegenteil davon ist die Anti-Utopie oder Dystopie, zum Beispiel ja, die Zombie-Apokalypse. Dann schauen wir doch mal, was Tammy beim zweiten Punkt ihres Selbstexperiments so macht.
Punkt 2. Das Aufwärmen. Stell dir vor, du wärst über Nacht Bundeskanzlerin. Du kannst eine Idee umsetzen, die auch garantiert Realität wird. Welche wäre das?
Das ist schwierig.
Okay, hier steht noch was zu der Frage dazu. Dies ist eine Version der Wunderfrage, in Anführungszeichen, aus der systemischen Beratung. Sie kann dabei helfen, ohne Schere im Kopf ein Wunschbild entstehen zu lassen. Denn unvoreingenommen, den Raum der unendlichen Möglichkeiten zu betreten, ist oft gar nicht so schlecht. Also die machen ja da schon Vorschläge, was weiß ich, kostenloser ÖPNV für alle. Ja, na klar, why not? Also ist ja gut. Bürohunde für alle, auch mega. Oder Bürohühner, haben wir ja auch öfter mal schon drüber gesprochen. Das wäre doch was. Da muss ich jetzt mal chillen und überlegen. Okay, also tatsächlich finde ich diesen Selbsttest irgendwie greifbarer, wenn man den auf sich selber runterbricht. Also wenn ich mir jetzt vornehmen würde, einen Marathon zu laufen. Also utopisch, werde ich niemals machen. Und jetzt, das ist jetzt mein innerer Skeptiker. Dem soll ich eigentlich nicht zuhören, sagt Schritt 3. Ich könnte schon einen Marathon laufen. Andere Leute können das auch. Aber die ziehen halt Sachen durch. Also die trainieren halt dann und sind halt nicht so faul. Also ich bin halt faul. Also ich, hier, Aufgabe 1 war meine Lieblingsaufgabe. Chillen. So, mach nix Anstrengendes. Ich kann ja nicht sagen, dass ich nichts mache. Ich komme ja heim und mache viel, aber halt keinen Sport. hör mir auf. Und deswegen ist es eigentlich utopisch. Aber wenn ich mir jetzt denke, okay, ich stecke mir so ein hohes Ziel und will das wirklich erreichen und weiß ja auch, ich könnte es erreichen und erreiche es nicht, aber wenn ich es schaffe, 10 Kilometer am Stück zu laufen zum Beispiel, dann sind es ja schon wieder 10 Kilometer mehr, als ich jetzt schaffe. Also wenn ich jetzt Bundeskanzlerin wäre. Also wenn wir jetzt mal bei unserem Thema bleiben, könnte man natürlich sagen, ich will das nächste Woche, ja nächste Woche ist ja utopisch halt, dass nächste Woche alle die Landwirtschaft auf Bio umstellen. Also wenn man jetzt dann Punkt 3 noch dazu nimmt, also das habe ich jetzt ja irgendwie so parallel ein bisschen gemacht, aber ich glaube, das geht einfach einher. Da steht ja, vermutlich hat sich bereits ein Ja-Aber in deinen Kopf geschlichen. Ja, also ich habe ja die ganze Zeit, ne, so, ja, ist utopisch, könnte man schon, aber das und das spricht dagegen. So, dann bist du gerade deinem inneren Skeptiker begegnet, der seine Sätze meistens so beginnt, mit Ja-Aber. Ein nerviger Typ, aber sei freundlich zu ihm. Lass dich auf einen inneren Dialog ein, hör zu, was er zu sagen hat. Und bitte ihn dann, sich woanders gemütlich zu machen. Er darf später wieder reinschauen und seine Meinung sagen. Ja, da steht auch, der innere Skeptiker ist wichtig. Also er schützt uns davor, dass wir quasi Projekte beginnen, wo wirklich unrealistisch sind. Also wo ich dann sage, damit verschwende ich meine Zeit. Aber jetzt soll man quasi erstmal ja, frei denken, also kreativ werden und halt, ja, sich den Marathon.
Ja, ja, der innere Skeptiker. Wer kennt ihn nicht? Wirklich mal frei zu denken und zu träumen, das ist eine Kunst für sich. Früher oder später kommt immer ein Ja, aber. Mir ist schon auch klar, dass Bürohühner utopisch sind, auch wenn wir darüber schon sehr lebendig diskutiert haben. Letztendlich ist das ja auch nichts, was man wirklich will. Ich meine, die kacken überall hin, gackern laut in Telefonkonferenzen und ständig tritt man in versteckte Eier. Aber es gibt ja auch Ideen, die wirken zwar vielleicht utopisch, wären aber durchaus wünschenswert. 100% Bio zum Beispiel. Haben die damaligen Bio-Pioniere in den 70er und 80er Jahren Bio auch als eine Utopie gesehen? Das habe ich mal Lukas Nosser gefragt. Er leitet die Kommunikation bei uns und ist ein Sohn unseres Gründers.
Den Begriff Bio gab es nicht, das war gar nicht beschreibbar. Und im Zeitgeist haben sich viele Menschen, aus welchen Gründen auch immer, berufen gefühlt, sich auf diesen Weg zu machen. Und da gab es ja nicht mal im Internet oder auch Telefone und so. Es war eine ganz andere Ausgangslage. Und trotzdem haben sich unabhängig vom gemeinsamen Austausch Leute gemeinsam auf den Weg gemacht. Und das, was daraus entstanden ist, hat dann irgendwann, nach fast 20 Jahre später, den Begriff Bio bekommen zum Beispiel. Und das, was gesetzlich definiert ist mit Bio, ist ja nicht die Beschreibung einer Utopie. Es ist eher die gesetzliche Rahmenbedingung, dass klar ist, was man unter diesen 3 Buchstaben versteht und unter welchem Kontext man die dann anwenden darf und wann nicht. Aber das war ja nicht so der Antrieb am Anfang. Also so kann es nicht weitergehen, war ja eine Motivation. Das ist dann aber auch keine Utopie. Das ist dann so eine Flucht vor dem, was man gerade sieht, oder ein Veränderungswille auch.
Der Antrieb damals war also laut Lukas Nosserl nicht das Bild einer Utopie, sondern die Überzeugung, dass etwas getan werden muss, dass sich etwas verändern muss, dass es einfach nicht so weitergeht. Bio ist mittlerweile ja längst raus aus der Nische. Spinner wird man als Ökolandwirtin nur noch selten genannt. Aber was ist denn, wenn man sich mal die aktuellen politischen Entwicklungen in Sachen Bio anschaut?
Es gibt gerade ja die politische Forderung von zum Beispiel 30% Bio in Deutschland. Und da merkt man im Umgang der einzelnen Menschen mit der Frage, auch aus welchem Gedankenkonstrukt man kommt, was man sich vornimmt, wie man das bewertet. Also für manche ist diese Formulierung 30% Bio nahe an einer Utopie. Also wenn wir das schaffen würden, das wäre ja der Wahnsinn. Und wir machen ja zu 100% heute Bio. Und allein schon da kann man nicht sagen, dass wir jetzt sagen, 30% ist ja toll oder der Wahnsinn, wenn wir das erreicht haben. In einem Zeithorizont von 500 Jahren zum Beispiel ist dieses Ziel eigentlich zu vernachlässigen. Im Moment ist es aber sehr wichtig, weil es Energien freisetzt und weil sich dann Länder, Gemeinden, alle darauf fokussieren können, egal ob sie dahinter stehen oder nicht. Aber jetzt für uns gesprochen, wir eigentlich, wenn wir 100% Bio in Deutschland haben, dann haben wir einen guten ersten Schritt gemacht. Und das muss unweigerlich kommen, aber auch Bio ist schon ein enormer Kompromiss. Also in dem Vergleich zu dem, wie Leute begonnen haben, ist jetzt aus unserer Sicht dann 100% Bio nicht eine Utopie, sondern erstmal ein Kompromiss, weil mit Bio noch so viel möglich ist und das wie eine Art gemeinsamer Nenner ist, der gefunden wurde in einem Gesetzesfindungsprozess und auch immer wieder mal einer Revision unterzogen wird. Und wenn wir dann mal 100% Bio haben, dann haben wir schon mal Ackergifte weitestgehend vom Feld befreit. Und dann gibt es sehr viele positive Nebeneffekte, aber das heißt nicht, dass wir deswegen Humusaufbau betreiben, dass wir sinnvolle Fruchtfolgen überall haben, dass die Rolle von geschlossenen Hofkreisläufen, Wiederkäuern im Hoforganismus, die ganzen Nährstoffkreisläufe in irgendeiner Form wirklich verbessert haben. Ich denke, da wird sehr viel auch passieren, automatisch, aber es ist ein Kompromiss. Und die Utopie, von der wir träumen, die ist nicht formuliert. Und der Antrieb, den da zum Beispiel unser Vater hatte, der ist auch so nicht formuliert. Also auf welche Welt arbeitet er denn hin? Auf jeden Fall auf eine bessere.
Dass selbst 100% Bio keine Utopie sind, sondern erstmal ein Kompromiss, zeigt ja auch unser Slogan, sei Teil einer besseren Welt. Wir sagen nicht, sei Teil der besten Welt. Denn auch bei Bio ist noch Luft nach oben. Aber wie Lukas Nossal schon gesagt hat, es ist ein erster Schritt. Die Bio-Pioniere sind mit einer Vision gestartet. Davon wurden Teile in einen rechtlichen Rahmen gebracht. Das heißt, wir halten fest an unserer undefinierten Vision oder Utopie, wie man es auch nennen mag, die noch über das heutige Bio hinausgeht. Ihr seht schon, das Thema der Folge lässt auch ganz schön viel Raum zum Philosophieren. Tammys Selbsttest geht auch in die nächste Runde. Teamsport ist angesagt. Svenja, Tammy und ich haben uns mal in die Utopie gestürzt.
Also das Thema ist Teamwork. Und zwar soll man sich so 2-3 Leute für die Übung dazu holen und soll die Ja-und-Übung machen. Also man soll sich quasi ein Thema aussuchen und dann so miteinander drüber nachdenken und sich quasi in der Idee bestärken. Und immer einer sagt halt, also baut nochmal auf die Idee auf. Das ist eigentlich der Grundgedanke.
Okay, und der innere Skeptiker soll schön zu Hause bleiben.
Ja, so wie vorher auch, aber er war ja schon immer da.
Ja, das wird ein Problem für mich. Aber gut, wir legen los.
Wir erstellen jetzt den besten Biomarkt aller Zeiten.
Also ich denke, der Biomarkt hat auf jeden Fall Grünbedachung obendrauf. Und die Wände bestehen mehr oder weniger nur aus Photovoltaikanlagen. sodass der quasi autark ist, was den Strom angeht.
Ja.
Also ich kenne mich damit nicht aus, aber stellen wir uns mal vor, das wird absolut reichen für alles da drin.
Ja, finde ich gut. Und die Tiere fühlen sich auch wohl auf der grünen Bedachung.
Mhm. Vielleicht könnte das sowieso eine Katzenleiter haben, aber für Rehe zum Beispiel, dann können die nachts da hochschnuffeln und Gras essen.
Ja, finde ich gut.
Ja, und man hat so wenig Verpackungen wie irgendwie möglich.
Nur was unbedingt notwendig ist. Ja. Man muss die Sachen aber nicht selber mitbringen, sondern die werden immer hingebeamt.
Ja.
Weil was mich ja nervt, so am unverpackt einkaufen, ist ja dieses, dass ich da Sachen mitnehmen muss. Das wird hingebeamt, das Zeug. Und wird auch wieder heimgebeamt. Also ich muss das gar nicht heimtragen. Und das Beamen ist logischerweise auch, wird abgedeckt von der Energie vom Biomarkt. Hey, utopisch hieß es.
Man könnte sich natürlich auch Hilfe von Robotern holen.
Oder so.
Die Photovoltaik um sich rum haben und damit auch autark laufen.
Mhm. Und stimmt. Die freundlich jeden begrüßen.
Ja.
Und vielleicht auch beim Einkauf helfen.
Ja, die dann sagen, das, bei dem Rezept würde dir aber noch die Zutat fehlen. Ich dachte, das wolltest du kochen morgen Abend. Dann sagst du, oh ja, stimmt, vielen Dank.
Boah, das finde ich so cool.
Ja, oder wenn du einen Kürbis einpackst oder so, dann kommt er her und sagt, da passt zwei Ingwer gut dazu. Komm, nimm gleich nochmal mit.
Ja, ja. Vorsicht, den Kürbis musst du schälen.
Würde ich nicht nehmen.
Würde ich nicht empfehlen.
Ich würde lieber den anderen nehmen.
Ja, außerdem können uns ja auch einfach alle ZuhörerInnen mal schreiben, wie sie noch den Biomarkt weiter utopitisieren würden.
Das finde ich ein gutes Wort und auch eine gute Idee. Genau, schreibt uns gerne mal, wie euer perfekter utopischer Biomarkt aussehen würde. Schreibt uns das mal.
Aber wohin?
Tamara!
Jetzt nimm doch nicht den Zauber raus!
Schreibt uns das doch gerne einfach über Instagram zum Beispiel oder Facebook oder was auch immer ihr habt. Ihr findet das natürlich alles in den Shownotes.
Wir freuen uns.
Freuen uns. Schauen wir mal, was wird.
Was wird.
Gut. Zusammen kommt man ja doch noch immer auf viel mehr Ideen als alleine. Auch wenn so ein bisschen Träumen natürlich unglaublich Spaß macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so positiv kann ich einfach nicht immer denken. Man wird ja doch den ganzen Tag eher mit negativen Nachrichten konfrontiert als mit positiven. Und da hilft mir dann auch kein utopisch Denken mehr. Stichwort Weltschmerz. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl vielleicht auch kennt. Der Duden definiert das so: die seelische Grundstimmung prägender Schmerz, Traurigkeit, Leiden an der Welt und ihre Unzulänglichkeiten im Hinblick auf eigene Wünsche oder Erwartungen. Ja, fühle ich die Definition. Aber geht das anderen auch so? Hat Lukas Nossol zum Beispiel Weltschmerz?
Nein, ehrlich gesagt habe ich da keinen Weltschmerz oder wie man das nennen mag. Es ist ja wieder diese Frage, also gibt es verschiedene Erklärungsversuche, aber ich habe da keine Bedenken dran, dass es gut wird. Und dann habe ich auch keine Verunsicherung durch diese ganzen verunsichernden Beispiele. Also ja, ich bin mir sicher, dass es gut wird, weil es auch nicht anders geht. Wie oft wurden schon Dystopien entwickelt, die so nicht eingetreten sind? Also die entweder in einer Person entsprungen sind oder sogar absichtlich kreiert wurden, um Menschen in irgendwelche Zustände zu versetzen. Aber da will ich ja nicht mitmachen. Und ich bin mir sicher, dass wir jetzt als Menschen nicht die Natur dominieren können. So, je mehr wir uns als Teil des Ganzen einfügen, desto mehr wird sich das Ganze auch in einer guten Art und Weise entwickeln.
Das Vertrauen, dass alles gut werden wird, haben leider nicht alle. Als ich im September die Folge zum Aktivismus gemacht habe, ist mir das Thema Weltschmerz auch begegnet. Gerade unter AktivistInnen spielt das natürlich immer wieder eine Rolle. Sie haben ein großes Ziel, aber die Rückschläge sind oft sehr zahlreich. Tobias Esch ist Professor für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten-Herdecke. Er beschäftigt sich unter anderem in seinen Büchern mit den Dingen, die Menschen antreiben. Begegnet ihm Weltschmerz auch in seiner Forschung?
Ja, ich würde es jetzt nicht Weltschmerz nennen, wobei ich natürlich weiß, was Sie meinen. Grundsätzlich ist es so, dass wir Menschen unbedingt auch für unsere Hygiene, unsere Seelenhygiene, unser Glück, das Gefühl brauchen, gestalten zu können, also Kontrolle zu haben. Wenn wir auf große Datensätze schauen, auch zur Gesundheit ganz insgesamt, dann sehen wir, dass es eine unglaublich ungünstige Kombination ist, wenn wir einerseits gestresst sind und andererseits das Gefühl haben, keine Kontrolle zu haben, nicht gestalten zu können. Also das Zusammentreffen von sehr hohen Anforderungen auf der einen Seite und einer stark eingeschränkten Kontrolle auf der anderen Seite. Man nennt das auch das Demand-Control-Modell oder das sogenannte Job-Strain-Modell. Das ist extrem ungesund. Und ungesund heißt zwar tatsächlich nicht automatisch unglücklich, wie wir erstaunlicherweise zeigen konnten, aber in einem Zustand zu sein, in dem ich mich chronisch ohnmächtig und überfordert zugleich fühle, kann dazu führen, dass ich mich quasi, wir nennen das Depersonalisation, dass ich mich abtrenne oder dass ich zynisch werde, dass ich versuche, in innere Distanz zur Welt zu gehen sozusagen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache das physisch, ich ziehe mich zurück. Das ist mir alles zu viel, es tut mir nicht gut. Oder aber die Menschen gehen in eine Art Burnout. Das ist die andere Möglichkeit, dass ich sozusagen mich von der Welt entkoppel, obwohl ich das gar nicht will. Das heißt, ich gehe zunehmend, verliere die Resonanz mit der Welt. Also ich fühle mich in der Welt nicht mehr zu Hause. Und das ist genau das, was wir sehen, auch zum Beispiel bei AktivistInnen, beziehungsweise das haben wir jetzt nicht speziell untersucht, aber wir sehen das an Menschen mit ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsmerkmalen, die man hier durchaus unterstellen könnte. Also Menschen, die verändern wollen. Menschen, die durchaus einen klaren Blick haben für das, was ansteht und dadurch Herausforderungen sich erstmal auch stellen oder die Welt als solches als Herausforderung ansehen, will sagen, Menschen, die aktiv sind. Und wenn dann aber man das Gefühl hat, die Dinge türmen sich und ich kann sie nicht gestalten, also ich kann nicht aus dem Impuls der Aktivität oder etwas zu verändern, tatsächlich eine Veränderung bewirken, dann passiert genau das. Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich ohne Kontrolle. Und dann finden diese sogenannten Depersonalisierungs- oder Depersonalisationsphänomene statt, eben, dass ich sozusagen deutlich weniger resonant mit der Welt werde. Und das fühlt sich überhaupt nicht gut an und wie gesagt, ist dann in der mittleren Frist sogar sehr ungesund.
Dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder Ohnmacht kann uns also auch gesundheitlich schaden, beziehungsweise uns unglücklich machen. Wie kommen wir da also raus? Wir springen mal wieder zu Tammy. Die ist gerade bei ihrer Traumreise angelangt.
Stell dir vor, wie du in einen Heißluftballon steigst und damit nach oben fliegst. Für eine Weile schwebst du hoch über den Wolken, dann senkt sich der Ballon wieder. Du steigst aus, stehst vor deinem Haus und stellst fest, es ist 2045 und deine persönliche Wunschzukunft ist Wirklichkeit geworden. Woran erkennst du das? Wie sieht dein Haus aus, wie deine Straße? Gibt es sie noch? Schau dich um. Was hörst du, was riechst du?
Ja, auf jeden Fall wohne ich schon mal nicht mehr in der Wohnung, sondern ich habe ja schon mal ein Haus. Und auf jeden Fall ein richtig cooles Haus. Da ist ein großer Garten rum. Also nix hier, ich gehe raus und stehe gleich auf der Straße. Nee. Da ist eine riesen Einfahrt, damit da, also ich will da nicht mitkriegen, wenn da jemand am Gartenzaun vorbeiläuft. Ja, ich will nicht sagen menschenfeindlich. Es ist halt so ein bisschen wie bei Patterson und Findus vielleicht. Es riecht nach Bäumen, vielleicht nach Wald.
Ja, man hört Vögel zwitschern und so.
Also ein See ist da auch. Also ich habe das Haus am See und alle anderen, die müssen ein bisschen weiter zum See laufen, wenn sie wollen. Aber ich gucke aus dem Wohnzimmerfenster raus und da sehe ich aber das Wasser. Das kannst du aber wissen. So, also als nächstes kommt die Ausdauerübung. Und da geht es darum, die Gesellschaft unserer Träume zu entwerfen. Eine Welt, die sich an dem orientiert, was uns besonders wichtig ist. Okay, also da sollen wir erstmal sagen, was die drei wichtigsten Werte im Leben sind. Aber jetzt so das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Freundlichkeit. Also, dass man einfach, egal wem gegenüber, erstmal freundlich ist, weil man ja nicht weiß, wie es der anderen Person geht. Dann habe ich so an Natürlichkeit gedacht, im Sinne von Ehrlichkeit. Also, dass man sich halt so gibt, wie man ist und sich nicht irgendwie verstellen muss oder so oder keine Ahnung. Und was auch bei den Beispielen dabei war jetzt hier, war Toleranz, aber da würde ich voll mitgehen, so dass man halt, die Natürlichkeit kann ja nur bestehen irgendwie, wenn auch von den anderen dann Toleranz da ist, dass du so sein kannst, wie du bist. Und dann soll ich mir vorstellen, ich steige auf ein Schiff und lande auf einer Insel. Ich muss nochmal sagen, man landet mit einem Schiff nicht, man legt da an. Und da werden meine drei Leitsätze gelebt. Wie sehe der Alltag aus? Wie arbeiten, essen und wohnen die Menschen? Und naja, also die Leute sind freundlich, so man kennt sich, macht seinen Job irgendwie gerne, weil entweder die Leute so toll sind oder halt der Job besonders toll ist und weil auch gewertschätzt wird, was man arbeitet. Und wie bei Asterix, es gibt so einen riesigen Tisch mit ganz vielen Plätzen, also so ein ganz riesiger Tisch und da sitzen die dann abends alle und essen zusammen. Also ich möchte dann nett kochen, also jeder bringt was mit.
Irgendwie hätte ich jetzt richtig Bock, mich an diesen Tisch auf Tammys Insel zu setzen. Ich bringe auch was mit. Ich habe das Gefühl, dass utopisch denken wird für Tammy immer einfacher. Ob das jetzt gut ist oder nicht, lassen wir gleich mal noch Tobias Esch erklären. Eine letzte Station bei ihrem Selbsttest hat Tammy aber noch.
Okay, letzte Übung. Hometrainer. Stell dir vor, du bist auf die Insel aus der letzten Übung ausgewandert und lebst in deiner Utopie. Du gehst dort einer Tätigkeit nach, die du liebst. Wie sieht dein Alltag aus? Was tust du und mit wem? Ja, dann stehe ich erstmal auf und glotz raus und sehe das Wasser und so. Genau, also dann mache ich mir so einen geilen Kaffee. Also ich könnte dann auch so Kaffee machen mit so einem Blatt drin und so. Das könnte ich auf jeden Fall. Also ich würde nicht nur so einen ollen Filterkaffee trinken, sondern so was richtig Geiles. Und dann würde ich mich natürlich auf die Arbeit freuen. Also auch wenn ich das ja eigentlich mag, was ich jetzt mache, hier so das mit den Zahlen und Fakten und wie auch immer, würde ich da, glaube ich, ist ja eine Insel und da gibt es ja Treibholz und da würde ich dann quasi so eine Manufaktur haben, wo ich dann aus diesen
Treibholzstücken so coole Sachen mache, wie halt so Tische. Also ich mache dann noch so eine schöne Tischplatte oben drauf und vielleicht wird auch mal jemand vorbeikommen und wird sagen, guck mal, Tamara, ich habe hier ein Treibholz gefunden und kannst du mir da draus einen Stuhl bauen? Und ich würde sagen, ja, safe, mega Idee, kannst du dir in 3 Tagen abholen.
Also Tammys Obsession mit Treibholz war mir irgendwie nicht bewusst. Aber hey, you do you. Ich werde den Treibholzstuhl auf jeden Fall kaufen. Aber kommen wir mal zum Titel der Folge. Tut uns utopisch denken gut? Können wir dadurch vielleicht auch dem Weltschmerz etwas entgegenwirken? Das sagt Tobias Esch dazu.
Ich will mal so viel sagen. Wenn eine Utopie einen positiven Anreiz bietet, um sich in eine Richtung zu entwickeln, also um genau Wachstumsprozesse auszulösen. Und wir wissen heute, die Grundbedürfnisse des Menschen sind nun mal das Sichern der Existenz, das ist das Überleben, das finden wir gerade in Stresszeiten sozusagen, da steht das an. Das zweite Grundprinzip oder Grundmotiv oder das Grundbedürfnis des Menschen ist das nach Beziehung und Bezogenheit. Und das dritte ist das nach Wachstum. Und also Wachstum ist in uns sozusagen ein Urprinzip. Und wenn eine Utopie mir gewissermaßen eine Art Gradmesser, eine Art Kompass ist, um mich zu entwickeln, kann Utopie unglaublich positiv und glückstiftend sein. Vor allen Dingen dann, wenn ich merke, ich kann etwas bewirken, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns in Gemeinschaft begeben, wenn wir nennen das positive Komplizenschaften bilden, dann können Utopien ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Berge versetzen und sich glückbringend anfühlen. Denken wir an den Fall der Berliner Mauer zum Beispiel und ähnliche Dinge. Wir machen uns auf. Wo es schwierig wird, ist, wenn eine Utopie sozusagen immer in der Luft hängen bleibt. Wenn wir an der Nichtmachbarkeit und Nicht-Umsetzbarkeit zunehmend verzweifeln, wenn wir diese Verbindung auch zu anderen Menschen diese positive Komplizenschaft nicht hinbekommen, wenn wir vielleicht vereinzeln sogar oder am Ende einsam sind oder ich sag mal, die seltsamen Nerds sind, die komischen, die immer noch an irgendeine Utopie glauben, wenn wir sozusagen Sonderlinge werden und isoliert werden, wenn wir genau in diese Falle latschen, dass wir das Gefühl haben, eine Nichtgestaltbarkeit, eine Nichterreichbarkeit, und auf der anderen Seite eine Utopie uns unglaublich herausfordert und sozusagen auch überfordert. Dann sind wir wieder genau in der Falle einer Ohnmachtssituation. Und wenn Utopie dazu führt, würde ich dringend davon abraten, wenn man so will, weil sie nicht nur keine positiven Ergebnisse produziert, sondern sich dann auch noch erst unglückbringend und in der mittleren Frist möglicherweise sogar ausgesprochen ungesund auswirken könnte.
Wenn Tammy also von ihrer Treibholzwerkstatt träumt, dann ist das grundsätzlich nichts Schlechtes. Utopisch denken kann uns schon gut tun, wenn wir es nicht übertreiben. Mir selbst zum Beispiel hilft es definitiv, an Utopien zu glauben bzw. sie mir vorzustellen. Also Pläne zu machen, von denen ich vielleicht nur einen Bruchteil schaffen werde, aber allein der Gedanke daran, wie es im Idealfall sein könnte, hilft mir überhaupt, einen Teil davon umzusetzen. Sich unrealistische Ziele zu stecken, macht also Sinn, solange man sich nicht von ihnen kaputt machen lässt. Also wenn die Gedanken an unsere Utopie uns wieder hilflos fühlen lassen, dann haben wir das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich wollten. Wir fühlen uns nicht gut, sondern ohnmächtig. Aber trotzdem, traut euch utopisch zu denken und um es mit den Worten von Lukas Nossol zu sagen, vertraut darauf, dass alles gut wird. Wir hören uns im Januar wieder, beziehungsweise im Veganuary. In der nächsten Folge geht es um die Frage, wie vegan mit Bio zusammenhängt und ob es da vielleicht auch Grenzen gibt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und bald wieder reinhört. Tschüssi! Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarkt-Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.